Ja, auch schon wunderbar. Also welcome zu einer weiteren Edition dieser Zentralübung. Erstmal natürlich den geneigten Damen und Herren ist das letzte Mal sicher aufgefallen, dass der Gro immer noch kein Potenz rechnen kann. Ja? Wem ist aufgefallen, dass der Gro kein Potenz rechnen kann? Finger hoch. Dass Ihnen das auffällt, ist mir auch klar. Ja. Aber das ist sehr schön, dem Rest ist es nicht aufgefallen, ist weniger peinlich. Also ursprünglich stand auf den Folien mal folgende Gleichung, ja? Okay. Was ist hier dran falsch? Antwort: alles, ja? Totaler Bullshit, ist natürlich Quatsch, ja? Das Problem letztes Mal war, also ich war während der Aufnahme ja ein bisschen irritiert und dachte, da kann doch was nicht stimmen, ja, korrigiere ich das nächste Mal. Ja, nächstes Mal stand ich hier, dachte so, oh shit, da ist doch noch ein Fehler auf den Folien. Was schrieb der Gro hin? Ja? 2 hoch minus 48. Was ist daran falsch? Meine sehr verehrten Damen und Herren, alles. Ja? Die Rechenregeln sehen nämlich vor, dass man diese Exponenten multipliziert, okay? So, schön. Und der Gro wollte ja was ausdrücken damit. Er wollte nämlich sagen, okay, da gibt's ein numerisches Problem, ja? Jetzt hat er gesagt, na ja, gut, da kommt irgendwas mit 500 noch was raus. Und ja, das stimmt ja irgendwie nicht. Doch, stimmt doch, da ist Java überraschend genau, ja? Also, wir halten fest, das Beispiel war didaktischer Blödsinn, mathematischer Vollblödsinn und sehr peinlich. Ja? Nachdem wir uns darauf geeinigt haben, vergessen wir das Ganze und ich zeige einfach eine neue Version der Folie mit ganz neuen Beispielen, ja? Weil im Zauberkasten ist immer noch was drin. So, und zwar tauchte das Ganze, auch wenn es wahrscheinlich tatsächlich niemandem jetzt so richtig aufgefallen ist, hier auf, wo wir, was ist denn hier los, wo wir über die Variablen gesprochen haben, nämlich hier über die primitiven Typen, von denen, vor denen ihre Mutter sie immer schon gewarnt hat. Genau, wo war das? Nein, das war, hier war es nicht mehr. Genau, wir kommen schon noch hin. Ja, ja, ja. Wir nähern uns, superb, wir nähern uns immer weiter. Ja, ja, perfekt. Genau, das war jetzt diese Folie. Sehr schön. Wir machen sie mal groß, weil auch das kann man immer brauchen. So, also, warum habe ich den ganzen Käse erzählt mit dem 2 hoch irgendwas? Naja, wir alle wissen, wenn wir mit ganzen Zahlen operieren, ist die Welt in Ordnung. Ja? 2 plus 7 ist 9. Und das kann selbst der Gro mit seinem mathematisch beschränkten Verstand. Das können auch Computer recht gut. Das Problem fängt da an, wo wir rationale Zahlen als Annäherung von reellen Zahlen uns anschauen wollen. Da haben wir ja gesagt, wir alle wissen, reelle Zahlen wie die Zahl Pi zum Beispiel haben eine unendliche Dezimalbruchentwicklung. Das heißt, jeder Taschenrechner und auch Sie und jeder Mensch rechnet nur mit einer endlichen Zahl an Stellen, die das Ganze approximieren. Ja? Jetzt ist es natürlich so, dass man das irgendwie dem Rechner ja auch beibringen muss. Und Sie haben eine bestimmte Zahl von Bits, also diese Zellgrößen, von denen wir gesprochen haben, mithilfe derer Sie jetzt solche Fließkommazahlen, Float oder Double darstellen können. Ja? Und dieser Standard nennt sich eben IEEE 754. Ja? Und was wir schon sehen, ist, dass wenn wir zum Beispiel jetzt so Zahlen handhaben wollen wie 2 hoch 1000, ja? Gut, können Sie sagen, warum soll ich 2 hoch 1000? Meine Welt hört bei 150 auf. Schön, herzlichen Glückwunsch, manchmal muss man das. Ja? Dann sieht man, okay, das ist irgendwas in der Gegend 10 hoch 300. Ja? Und die Faustregel lautet immer, wenn Sie sozusagen so Zweierpotenzen in Zehnerpotenzen umrechnen wollen, irgendwie durch 3 teilen. Ja? Also 2 hoch 1000 ist ungefähr irgendwas 10 hoch 333, ich weiß, aber auch nur ungefähr. Ja. 2 hoch 5000 hingegen geht nicht mehr. Was macht Java? Java sagt, das ist unendlich. Ja? Das heißt, eine Zahl, die so verdammt groß ist, ist für Java genau unendlich. Ja? Warum? Weil wir in dieser Menge von 64-Bit Double Precision Fließkommazahlen halt nur Zahlen von einer bestimmten Größe darstellen. Und alles, was größer ist, ist unendlich. Genauso können Sie 2 hoch minus 5000 mal versuchen. Das ist für Java identisch 0. Ja? Das wäre noch nicht so wahnsinnig mystisch. Es gibt aber noch wesentlich mystischere Effekte, zum Beispiel dieser lustige Effekt. Ja? 0,1 plus 0,1 plus 0,1. Nach Adam Riese immer noch 0,3. Auch hier mit beschränktem Matheverstand vom Gro auch immer noch auflösbar. Java behauptet allerdings, das sei 0,3, viele Nullen und dann eine 4. Kann man sagen, ja, ist Java wohl kaputt, was? Ja. Ja, Java ist nicht kaputt, das liegt einfach an diesem komplizierten Standard und seiner Interaktion mit bestimmten Zahlen. Ja. Wenn Sie jetzt zum Beispiel 0,1 plus 0,1 plus 0,1 plus 0,1 plus 0,1 rechnen, da kommt tatsächlich 0,5 raus. Ja. Was uns das zeigt, ist eben, und das war der Witz dieser Folie und das war auch der Witz dieser ganzen Peinlichkeit, ja, die, und das muss man mir zugutehalten, einfach so im Netz gelandet ist. Also falls ich mich irgendwann mal bewerbe und irgendwer diese Videos gesehen hat, ich kriege den Job nicht. Ja. Dafür gibt es jetzt ja aber auch dieses Video. Naja, gut, weiß ich nicht. Wir sollten also solche Fließkommazahlen, wenn wir sie denn handhaben, und auf Gleichheit testen wollen, da sollten wir nie davon ausgehen, dass die wirklich denselben Wert geben, sondern wir sollten sie einfach so auf Gleichheit testen, dass wir sagen, die Differenz muss kleiner als ein vorgegebenes Epsilon sein. Ja? Und wenn Sie sich jetzt fragen, naja, Gro, kannst du das nicht noch genauer erklären, so mystisch und irgendwie, und das ist mir zu wenig, und ich will es genauer wissen. Ja, können Sie genauer wissen, bräuchten wir ungefähr 10 Vorlesungen dafür, ja, weil wir halt das Gebiet der Numerik und seiner Tücken halt hier nicht behandeln können. Ja. Wen das interessiert und wer tatsächlich größere Rechnungen machen muss, sollte sich da einige Tricks irgendwann mal noch anschauen. Für die Praxis, also wenn Sie jetzt nicht, sagen wir mal, komplexeste Physik rechnen wollen, sondern, sagen wir mal, so Standardsachen, ist das eigentlich nicht von Belang. Weiterhin ist es so, und das betrifft den letzten Punkt, es gibt in Java Vorrichtungen, um mit beliebiger Genauigkeit zu rechnen, die Sie vorgeben können. Ja? Das heißt, Sie sind nicht dran gebunden, dass jetzt bei Double, das heißt 64-Bit, sozusagen Schluss ist. Sie können auch, was weiß ich, 10 Millionen Stellen hinter dem Komma haben, wenn Sie das wollen. Und diese Klassen heißen zum Beispiel Big Decimal oder Big Integer. Und Sie sehen schon, es sind Klassen. Das heißt, wir verlassen an dieser Stelle die Welt der primitiven Typen. Und diese komplexeren Implementierungen von diesen beliebig genauen Zahlen, die müssen wir wieder mit Klassen und Referenztypen machen. Ja? Weil die sozusagen ein bisschen komplizierter sind. Okay? Gut. Das, Klammer zu, Klammer zu, Klammer zu. Im Prinzip können wir jetzt erst aufwachen, weil das diente eigentlich nur zur Peinlichkeits, wie soll man sagen, Kurierung. Genau. Wir waren ja bei was ganz anderem, nämlich hierbei. Und unser Ziel war es, das letzte Mal am Ende der Stunde die E-Funktion zu approximieren. Das heißt, wir wollten die Funktion e hoch x gleich Summe i gleich 0 bis unendlich x hoch i durch i Fakultät ausrechnen. Ja? So, auch das Staunen ist groß, ich sehe das schon. Gut, wir haben gesagt, was wir auf jeden Fall machen, was jeder Taschenrechner macht, ist, wir machen hier eine endliche Approximation. Das heißt, wir wollen von dieser tollen Potenzreihe nur 31 Glieder mal ausrechnen. Ja? Jetzt können wir uns das noch überlegen, ob wir das wirklich wollen. Ja? Und das hat auch schon mit Numerik zu tun. Was hat es mit Numerik zu tun? Antwort, 30 Fakultät ist ziemlich groß. Ja? Und wenn wir jetzt sozusagen die falschen Typen intern wählen, dann können wir da auch schon in Probleme geraten. Ja? Deswegen müssen wir das schon im Hinterkopf machen. So, jetzt haben wir schon angefangen, das zu programmieren, und Ziel der ganzen Aktion war ja im Wesentlichen Programmieren lernen und nicht jetzt hier Numerik betreiben. Ja? Das war diese lustige Funktion hier, die wir das letzte Mal angefangen hatten zu programmieren. Und ja, jetzt haben wir gesagt, wir wollen 31 Iterationen machen von 0 bis 30, also muss die Vorschleife so aussehen, wie sie hier fröhlich vor sich hin blinkt. Ja? Gut, jetzt, okay, das ist also schon mal diese Geschichte. Jetzt, hier meckert natürlich der Computer und sagt, the method Fakultät is undefined. Ja, ist auch kein Wunder, wir haben sie ja noch gar nicht geschrieben. Ja? Das heißt, also irgendwie brauchen wir wohl noch eine zweite Funktion, die uns die Fakultät ausrechnet. Okay, dann machen wir die mal. So, jetzt ist schon mal die erste Frage, welchen Rückgabewert, und wir werden heute noch genauer sehen, was das eigentlich ist. Für den Moment haben wir gesagt, der Rückgabewert ist einfach das, was eine Funktion mit dem Return-Befehl, also eine Methode mit dem Return-Befehl, dahin zurückgibt, wo sie aufgerufen wurde. Ja? Und jetzt ist schon die Frage, was soll sie denn zurückgeben? Naja, gut, so 30 Fakultät, haben wir gesagt, könnte ziemlich groß werden. Naja, aber wir sind ja ziemlich sicher, das muss ja eine ganze Zahl sein. Also wäre der erste Versuch, schon mal einen Integer zurückzugeben. Ja? Das gibt aber Probleme, je nachdem, wie viele Glieder Sie ausrechnen wollen. Weil Integer erlaubt ja nur eine Zahldarstellung bis zu einer gewissen maximalen Größe. Okay? Deswegen empfiehlt sich, das doppelt so breite Long zu nehmen, mithilfe dessen wir sehr viel größere Ganzzahlen darstellen können. Ja? Gut. Und im Endeffekt wäre es hier natürlich auch nützlich, wenn wir im Prinzip können wir das Ganze auch hier, ja, mache ich gleich. Okay, also wir geben mal ein Long zurück. Dann die Funktion muss natürlich weiter Fakultät heißen und sie soll ein Argument nehmen, und zwar unser, ja, nennen wir es mal N. Okay, können es auch I nennen, wie auch immer. So, okay, very nice. So, jetzt auch hier meckert er wieder und sagt, naja, wenn du schon sagst, dass du einen Long zurückgeben willst, dann musst du auch einen Long zurückgeben. Ja, also machen wir uns mal eine Variable, eine lokale Variable und sagen, ups, unser Resultat, und die setzen wir auch gleich mal auf 1. Ja, das werden wir sehen, ist ganz nützlich, und am Ende der Methode, wenn wir fertig sind, geben wir diese auch zurück. Ja, so, return result, long result gleich 1, was haben wir denn hier Schönes? Syntax Error, naja, gut. Passt. Long result. Gut, jetzt haben wir es. Okay. Gut. Also habe ich aus Versehen einen Doppelpunkt statt eines Strichpunkts gemacht. So, was wir jetzt brauchen, ist offensichtlich die Berechnung der Fakultät. Ja? Die Fakultät ist ja definiert, klar, nur nochmal zur Erinnerung. N-Fakultät ist N mal n minus 1 mal n minus 2 bis 2 mal 1. Ja? Gut. Also, was müssen wir jetzt offensichtlich machen? Wir müssen n nehmen, dann müssen wir das multiplizieren mit n minus 1 und so weiter. Das heißt, wir müssen immer multiplizieren, abziehen, multiplizieren, abziehen. Und das müssen wir so oft machen, wie n halt groß ist. Ja? Also können wir zum Beispiel jetzt sagen, wir zählen einfach runter und machen das Ganze mit einer While-Schleife. Ja, also, solange unser n noch größer 1 ist, ja, machen wir irgendwas. Und das schließe ich jetzt in so einen Block ein, also in so geschweifte Klammern. Und was sollen wir machen? Wir müssen natürlich unser Resultat weiter pflegen und sagen, der neue Wert von Resultat ergibt sich aus dem alten Wert mal dem aktuellen Wert von n, ja, und dann müssen wir natürlich hier noch von n 1 abziehen, ja. So, Jetzt können Sie sich natürlich mehrere Dinge fragen an dieser Stelle. Und dann sind wir auch eigentlich im Wesentlichen schon fertig. Ja? Erste Frage, die man sich stellen kann. So, n ist ja eine Argumentvariable. Die steht da oben in runden Klammern. Ja? Ist das jetzt irgendwas Besonderes? Und die Antwort lautet, nein, überhaupt nicht. Weil wenn wir mal schauen, was jetzt an dieser Stelle hier passiert, ja, an dieser Stelle wird in der übergeordneten Methode exp, ja, einfach diese Fakultätsfunktion aufgerufen, und zwar mit einem Argument. Und was ist das Argument? Das Argument ist der Wert der Variablen i an dieser Stelle, und zwar nur ein Wert, ja. Und dieser Wert wird jetzt beim Aufruf hier übergeben, und zwar wird dann eine lokale Variable n erzeugt und die kriegt den Wert. Und diese lokale Variable ist genauso vorhanden und manipulierbar und änderbar im Grunde genommen, wie wenn ich jetzt hier sowas noch hingeschrieben hätte. Ja? Also das ist im Prinzip kein Unterschied. Und lokal heißt, das ist jetzt innerhalb der Methode eine Variable, die innerhalb der Methode gültig und sichtbar ist. Ja? Und ganz wichtig ist diese Hierarchie von Sichtbarkeiten. Wir haben also die aktuelle Methode, ja? Und nur das Zeug, was in der aktuellen Methode jetzt sozusagen an Variablen da ist, ist zunächst sichtbar. Weiterhin sind die ganzen Zustandsvariablen des Objekts, auf dem wir das Ganze aufrufen, sichtbar. Und vielleicht auch noch ein paar Klassenvariablen. Aber das ist es im Wesentlichen schon. Und da sehen wir auch ein Prinzip drin, das Ganze soll lokal bleiben. Das heißt, Sie wollen nicht so ein Tuwabu, wo wir dann in der Klasse noch eine Variable haben und in der und in dem Objekt und in der Methode und der und dann suche ich mir das und jenes. Nein, nein, nein. Ja? Schön alles lokal halten. Das heißt, da, wo es gebraucht wird, soll es auch gebraucht werden. Brauchen wir also nicht. Ja? So, prima. Damit haben wir jetzt schon unsere Exponentialfunktion ausgerechnet und dann können wir sie im Prinzip auch benutzen. Ja? Und können jetzt mal schauen, was wäre denn, keine Ahnung, double x, ja, haben wir x gleich 0,0, ja. Gut, x haben wir schon, dann nennen wir es eben xx, okay. xx haben wir noch nicht, sehr schön. So, und jetzt haben wir ja unser Objekt, das ist unser Objekt von der Klasse Control Structures Demo. Und auch das können Sie mystisch finden. Das heißt, wir erzeugen ein Objekt einer Klasse in einer Methode der Klasse selbst. Und da sage ich aber nur, ja, warum nicht? Ja, also spricht eigentlich nichts dagegen. Insofern, das haben wir hier gemacht. Dieses Objekt haben wir 1 genannt. Wir können es auch, damit es nicht so numerisch klingt, irgendwie anders nennen. Ja? Damit wir auch wissen, das ist einfach ein Objekt. Okay? So, und jetzt nehmen wir unseren Herbert, dieses lustige Objekt, und sagen, wir wollen jetzt und die Exponentialfunktion anwenden auf den Wert der Variablen xxx zu diesem Zeitpunkt. Und das wollen wir yyy nennen. 2 Ys, okay. Und dann wollen wir unser yy ausgeben. Genau. So. Ja, sehr schön. Gut. Das ist es auch schon. Und dann schauen wir mal, was e hoch 0 ist. Wir kriegen einen Fehler. Ja, das ist schon mal nice. So, unresolved compilation problem, ja, weil ich hier eine Klammer vergessen habe. So, sehr schön. Jetzt speichere ich wieder und drücke hier wieder auf Run. Gut, und jetzt kriege ich e hoch 0 gleich 1. Ja? Und wenn ich zum Beispiel jetzt möchte, dass ich mir e hoch 1 anschaue, dann ändere ich das. Drücke hier und e hoch 1 ist 3,71 8. Ja? Und e hoch, was weiß ich, 3 ist 61. Ja? So, da die Mathematiker zweifeln schon wieder. Auch ich habe eigentlich in Erinnerung, dass die Zahl e nicht 3, irgendwas ist. Ja? 2,7. Ja? Gut. Also sehen wir, wir haben schon irgendwo haben wir einen Fehler gemacht. Ja? Was ja in Ordnung ist. Was passiert beim Programmieren? Bitte was? Was für ein ganzes Ding? Was für ein ganzes Ding? Es ist doch, doch. Wo wollen Sie eine Klammer drum machen? Um den ganzen Code. Das sind ja exzellente, kompetenteste Vermutungen, die hier am Start sind. Ich bin begeistert. Fantastic. Gut. Also, das brauchen wir nicht unbedingt. So, also doch, brauchen wir doch natürlich. Gut, also dann haben wir hier offensichtlich unser y, wir haben hier unser Resultat und wir teilen das im Grunde genommen durch das. So, die Fakultätsfunktion sieht eigentlich auch ganz vernünftig aus. Ja, 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 auch das sieht vernünftig aus. Okay. Ja, verstehe. Ah ja. Exzellent. So, was haben wir für einen Fehler gemacht? Sieht es irgendjemand? Das ist doch mal lustig. Bisschen Rätselraten. Bitte sehr. Oder war das nur so ein, ich strecke mich mal? Verstehe. Doch nicht. Okay, gut. Was könnten wir für einen Fehler gemacht haben? Gehen wir mal systematisch. Bitte sehr. Nee, das ist, glaube ich, nicht die richtige Theorie. Also die Theorie war, in der Schleife addieren wir ja immer wieder was zu Resultat dazu. Ja? Aber das ist das Wesen einer Potenzreihe. Aber? Gleich. Ja, neue Theorie? Meine Damen und Herren, bitte einen Applaus. Exzellent. Very nice. Dieser junge Mann hat genau recht. Ich werde gleich seine Theorie nochmal wiederholen und werde erstmal nochmal für was anderes werben. Ja? Wenn wir nämlich mal hier oben nochmal hingehen und uns anschauen, was kam denn hier raus, als wir e hoch 1 ausrechnen wollten. Ja? So, da kommt doch 3,718 raus. Ja? Jetzt wissen wir aber, e ist 2,718. Ja, also haben wir uns offensichtlich um 1 verzählt, und zwar genau um 1. Ja, so. Und dann gehen wir nochmal in die Schleife rein und schauen uns das mal an. Ja, und oh Wunder, was ist hier passiert? Wir starten mit dem Resultat schon bei 1. Ja, und im Prinzip haben wir auch die Nullfakultät, nämlich die 1 für das erste Glied, ja, haben wir auch schon gesetzt. Das heißt, wenn wir diese Potenzreihe jetzt ja mal hinschreiben, das Glied für 0 ist 0, Quatsch, ist x hoch 0 durch 0 Fakultät. 0 Fakultät ist 1 und x hoch 0 ist auch 1. Das heißt, dieser 1 steht hier vorne schon mal. Und dann kommt x hoch 1 durch 1 Fakultät, das ist auch, das ist halt x, ja, und so weiter. Ja. Und das ist genau das, was jetzt hier passiert ist, nämlich wir haben hier schon vorgesehen in unserer Weisheit, in meiner Pseudo-Weisheit, dass wir hier Result haben wir einfach schon mal auf den Wert von x hoch 0 gesetzt und unser y schon mal auf den ja, auch auf 1. Also im Prinzip haben wir das schon vorweggenommen, was bei 0 passiert. Das heißt, im Grunde müssten wir nämlich jetzt hier unsere Schleife bei 1 anfangen lassen. Und das war genau, wenn ich Sie recht verstanden habe, Ihre Theorie. Ja? Das heißt, das nullte Glied ist das, mit dem wir starten. Und das ist jetzt nämlich auch der Grund, warum ist es so? Weil wir ja hier innen unser Resultat immer weiter hochzählen wollen. Das heißt, wir gehen schon mit einem Wert für Result in die Schleife rein, ja? Und auch das Y sollte ja irgendeinen Startwert haben. Wenn wir Y auf 0 gesetzt hätten, hätten wir immer nur 0 addiert, ja? Das heißt, um irgendwas hochzählen zu können, um irgendwas mit irgendwas machen zu können, müssen wir mit irgendwas starten. Und diese Startwerte hier, die sind auf jeden Fall sinnvoll gewählt, okay? So. Und das Gleiche ist hier unten in der Fakultät ja auch. Ich starte sozusagen mit 1, weil ich weiß, wenn n 0 ist, 0 Fakultät ist 1. Und diese While-Schleife ist gerade so gemacht, solange n größer 1 ist, mache ich was. Wenn ich mit 0 reingehe, ja, dann komme ich gar nicht in die While-Schleife, okay? Und dann komme ich sofort hier unten hin und gebe meinen Startwert 1 zurück. Wenn ich mit 1 starte, n gleich 1, gehe ich auch nicht in die While-Schleife, weil 1 Fakultät ist auch 1. Okay? So. Und das ist quasi jetzt die Lehre aus diesem Fehler, den wir gemacht haben. Wähle sinnvolle Startwerte und habe in den Schleifen im Auge, welche Sachen du schon erledigt hast. Okay? Und hier war die völlig richtige Theorie. Wir müssen bei 1 starten. Und oh Wunder, jetzt kommt E auch korrekt raus. Ja? Gut. Haben wir schon mal was Jodes gemacht. So. Wenn wir schon mal so schön dabei sind, dann können wir im Prinzip jetzt auch noch was anderes machen. Wir können, ja, ein bisschen was mit Arrays machen, um das auch noch in den Griff zu kriegen. So, was wollen wir mit Arrays machen? Wir wollen zum Beispiel das innere Produkt von 2 Vektoren machen. Was ist es? Also, wenn ich einen Vektor A, inneres Produkt mit einem Vektor B, ist es nichts anderes als Summe I gleich 1 bis ja, D, wobei D für die Dimension des Vektorraums steht, AI mal BI. Das ganz normale Skalarprodukt. Ja, das wollen wir machen. Und wir erinnern uns vom Recording, das habe ich das letzte Mal nur relativ pauschal wiederholt, es gibt ja in Java sowas wie Arrays. Und Arrays waren einfach nur Zusammenfassungen von Variablen in so ein Vektor quasi, in so ein Feld, in eine Reihung, wie auch immer Sie das nennen wollen. Und das heißt, im Prinzip haben wir das ja hier auch. Wir haben hier, sagen wir mal, eine Menge von D-reellen Zahlen, die in einer bestimmten Reihenfolge angeordnet werden als Vektor. Ja? Also zum Beispiel der Vektor Pi E 5. Ja? Das ist ein dreidimensionaler Vektor, D ist 3 und das sind halt 3 Zahlen drin. Und es kommt auf die Reihenfolge drauf an. Und das wollen wir jetzt mal mit den Arrays ausprobieren, wie das geht. Gut. Also, dann geht's los. Also offensichtlich brauchen wir ein Resultat, Double, ja, und wollen das Ganze Dot Product nennen. Dot Product, okay. Und da haben wir jetzt wieder Argumente hier für unsere Variablen. Und zwar wollen wir jetzt hier 2 Arrays reinstecken, und zwar 2 Double Arrays, ja. Also Double Array 1. Und der Typ von so einem Array ist immer der Basistyp, also hier zum Beispiel der primitive Typ Double. Und dann kommen eckige Klammern. Das deutet an, ich habe nicht eine Double-Variable, sondern ich habe ein Array von Double-Variablen. Ja? Ich könnte also auch ein Array von Bicycles haben oder ein Array von Control Structure Demos, was auch immer. Ja, das ist eigentlich wurscht. Und das Ganze brauche ich jetzt natürlich 2-mal. Ja? Ich brauche auch noch ein B. Ups. Na, das wollen wir nicht da. So, jetzt wollen wir das. So, vielen Dank. B. Schön. Das wollen wir haben. Und das wollen wir jetzt realisieren. Okay. Hier ist es so, ich brauche auch wieder einen Startwert. Da mache ich mir wieder so eine Result-Variable. Und die muss natürlich nicht Result heißen, sie könnte auch AB15 heißen. Ja? Und da ist jetzt ein guter Wert, dass wir vielleicht mal bei 0 starten. Ja? Und am Ende wollen wir das Ganze auch wieder zurückgeben. Und zurückgeben heißt, genau wie hier in dem Beispiel, ja, die Fakultätsfunktion wurde hier aufgerufen mit dem Wert von i, hat irgendwas berechnet und gab diesen Wert, den sie berechnet hat, genau an diese Stelle zurück, wo sie aufgerufen wurde. Das heißt, Fakultät von i, dieser Ausdruck, hat dann in der Berechnung nachher den Wert dieses Berechnungsergebnisses. Und das macht genau dieses Return Statement. Ja? Also, das wollen wir machen. Und jetzt müssen wir uns überlegen, was wir hier tun wollen. Was brauchen wir? Wer ist dafür, dass wir jetzt eine If-Anweisung brauchen? Finger hoch. Wer ist dafür, dass wir eine For-Schleife brauchen? Finger hoch. Wem ist das Ganze völlig wurscht? Wer hat nicht die geringste Ahnung, was wir jetzt brauchen? Finger hoch. Ja, das ist doch schon mal gut. Wer hat eine Ahnung oder zumindest eine Idee? Das nennt man einen didaktischen Erfolg. Exzellent. Gut. Also, da muss es der Onkel selber richten. Der Onkel würde in seiner programmiertechnischen Weisheit eine Vorschleife wählen. Vielen Dank. Und was machen wir jetzt? Wir müssen einfach d mal die Elemente des Arrays nehmen und miteinander multiplizieren und das Ganze aufaddieren. Ja? Das machen wir jetzt einfach auch mal. Ja? Und unsere Standard-Vorschleife, die geht immer so los. Wir haben eine Zählvariable i, die setzen wir allermeistens auf 0. Und dann müssen wir mit i kleiner irgendwas natürlich bestimmen, wie oft wir das durchnudeln wollen. Ja? So, und die Dimension ist jetzt natürlich so ein Problem. Erstens, wir können natürlich hingehen und sagen, wir, diese Methode, die macht nur dreidimensionale Skalarmultiplikation. Das ist so ein bisschen schlecht, nicht so ganz allgemein. Sondern wir wollen ja d beliebig haben. Jetzt, wer sagt uns denn d? Antwort, niemand. Könnten wir jetzt vielleicht hier oben noch reinschreiben, int d. Ja, und dann müssten wir aber darauf vertrauen, dass jemand, der die Methode aufruft, das immer richtig macht. Wenn der jetzt ein vierdimensionales Array reinsteckt, aber d gleich 5, dann kracht's. Ja? Also muss es doch irgendeine Methode geben, dem Array anzusehen, wie groß es ist. Und die Antwort ist ja, jedes Array ist ja ein Referenztyp. Das heißt, dieses A, ja, was hier übergeben wird, ist eine Referenz auf ein Array. Und ein Array ist ein Objekt und hat sozusagen auch Zustandsvariablen. Eine Zustandsvariable ist seine Länge. Die wird automatisch von Java gesetzt. Also können wir zum Beispiel mal die Länge des ersten nehmen, also a.length. Ja? A ist eine Referenz, Punkt ist der Dereferenzierungsoperator und auf die Zustandsvariable Length oder ihren Wert kann ich so zugreifen. Ja? Natürlich jetzt die Frage, könnte ich auch b-length hinschreiben? Ja, klar. Aber da steckt ja schon eine tiefere Wahrheit dahinter. Was ist denn jetzt, wenn die beiden Vektoren unterschiedlich lang sind? Ja? Das ist ein Problem. Das müssten wir sozusagen auffangen. Das heißt, was wir tun könnten, wäre, um das aufzufangen, hier ganz am Anfang schon überprüfen, hier jetzt, ob die Längen beider Arrays gleich sind. So, jetzt was machen wir, wenn die nicht gleich sind? Wir sind als Funktion aufgerufen worden, irgendeinen Wert zu berechnen, ja, und man stellt fest, wie soll ich denn das machen? Zehndimensionalen Vektor mit einem achtdimensionalen Skalar multiplizieren, geht nicht, ja. Ja, dann ist man in der Bredouille, weil man hockt im Kämmerchen als arme Methode und irgendwer hat einen aufgerufen, will einen Wert und er will auch einen Wert. Ja, was gebe ich jetzt zurück? -1, 500, Hilfe, Hilfe. Ja? Und das kriegen wir noch. Was dann eigentlich zu tun ist, ist, man geht aus dem Kämmerchen raus und sagt, Entschuldigung, ich weiß, ihr wollt einen Wert von mir, kann ich nicht liefern, da ist was passiert. Ja? Und dann muss der, der dir den Kram gegeben hat, mit dem du nichts anfangen kannst, dafür sorgen, dass er dir was Richtiges gibt. Ja? Das heißt, was du tust, ist, du wirfst ihm den Ball zu. Ja? Und diese Bälle heißen Exceptions und da wird man tatsächlich mit einem sogenannten Throws Clause sagen, diese Methode wirft eine Exception, wenn irgendwas schief geht. Das machen wir irgendwann, deswegen für den Moment verlassen wir uns schlichtweg drauf, dass es gut geht. Das ist jetzt kein guter Stil, aber wir wollen ja auch erstmal ein bisschen mit Kontrollstrukturen rummachen. So, gut, was müssen wir jetzt hier in dieser Vorschleife machen? Na gut, wir müssen den gleichen Spagat machen wie vorher. Wir müssen unser Result hochzählen und zwar jeweils mit diesen Summengliedern. Und jetzt, wie greift man bei einem Array auf das i-te Element zurück? Naja, mit diesem Klammeroperator, ja? Und genau auf diese Weise. Ein Mal ist so ein Stern, das haben wir auch schon gehabt. Und so würde man das zum Beispiel hier machen. Ja? Das wäre jetzt also eine Funktion, die ein Skalarprodukt realisiert. Und die Frage ist, können wir das ausprobieren? Na, selbstverständlich können wir auch ausprobieren. Okay, dann gehen wir wieder hoch und schauen uns mal an, wie wir das ausprobieren können. Da brauchen wir jetzt erstmal zwei Vektoren dazu. Ja? Also zwei Arrays, sollte ich mal sagen. Also machen wir die uns und nennen das so. Ja? Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Also wir können einfach die ganze Geschichte so machen, indem wir sagen, das ist ein neues Double Array und hier müssen wir uns auf die Länge beim Erzeugen schon festlegen. Ja? Das heißt, wir haben jetzt hier mal einen dreidimensionalen Vektor erzeugt. Es gibt noch eine zweite Möglichkeit, wenn wir, und jetzt ist natürlich die Frage, wenn wir dieses Array so erzeugt haben, dann müssen wir den einzelnen Elementen auch noch irgendwelche Werte geben. Also machen wir das mal und wir zählen immer hoch von 0. Das heißt, das erste, das sozusagen mit dem Index 0, wollen wir mal, was weiß ich, auf 2 setzen. Ja? Und das zweite setzen wir dann mal auf 1. Und das dritte auf 0. Ja? So, 0, und das zweite auf 1. Nice. Also das ist der Vektor 2, 1, 0. So, wenn ich das aber schon weiß, wie meine Dinge am Anfang aussehen sollen, dann kann ich das auch mit diesen geschweiften Klammern machen. Also ich kann zum Beispiel den Vektor nehmen, der so aussieht oder das Array. Und das kann ich also quasi auf diese Weise auch schon machen. Ja? Das sind also zwei Arten jetzt, solche Dinger zu erzeugen, ja? Oder zu initialisieren. Und jetzt kann ich natürlich das Skalarprodukt ausrechnen. Was kommt raus? 3. Ja? Schauen wir mal, ob wir hier jetzt ausnahmsweise mal richtig gerechnet haben. Also Herbert.product von A und B. Sehr schön. Und das Ganze soll natürlich, speichern wir es doch mal wieder in unsere Ausgabevariablen y. Die haben wir ja noch, ja, von oben. Können wir quasi wiederverwenden. Und hier sehen wir schon einen kleinen Fehler. Ja, warum? A und B gibt es natürlich hier nicht, ja. Sondern das war das letzte Mal ja auch Anlass zu ein bisschen Mystik, weil wenn wir hier unten sehen, wir haben diese Methode hier jetzt mit den lokalen Variablenbezeichnern A und B programmiert, ja, und davon verleitet habe ich jetzt auch automatisch hier wieder A und B geschrieben. Jetzt, warum wird hier gemeckert? A cannot be resolved to a variable, ja. Das heißt, an dieser Stelle ist dem armen Java-Compiler und System gar nicht bekannt, was A sein soll. Ja, warum? Die Dinge heißen ja auch XXX und YYY. Ja, A und B gibt's nicht. Also nennen wir sie auch so korrekt. Ja? Und was jetzt passiert ist, das ist immer der Mechanismus, das Array xxx genauso wie das Array yyy sind ja Referenztypen. Das heißt, xxx selber ist eine Referenz auf den Vektor 2, 1, 0 oder auf das Objekt, was das enthält. Und yy ist eine Referenz auf das zweite Array. Und diese Telefonnummern, diese Referenzen werden jetzt genommen und unten an die Methode übergeben. Ja? Hier unten. Und in dieser Methode wird jetzt an dieser Stelle bei dem ersten Vektor angerufen und gesagt, Servus, ich hätte gern mal dein ites Element. Da sagt der Vektor, core Problem, und gibt das. Ja? Und zwar den Wert dieser iten Variable in dem Array, ja? Oder in dem Feld. Und dann wird damit halt munter skalar multipliziert, am Ende kommt was raus und das können wir hoffentlich auch wieder ausgeben. So, hep. Und das fügen wir hier unten an und hep. Oh nein, ich möchte nichts suchen. Ich möchte hier yyy ausgeben. Okay. Control S. So, und jetzt starten wir das Ganze mal. Und wie wir sehen, kriegen wir nichts. Ja? Das heißt, das ganze Ding läuft einfach und das müssen wir jetzt hier anhalten, ja? Weil das läuft völlig immer weiter. Ja? Jetzt können wir mal unten schauen, warum läuft es immer weiter. Naja, müssen wir einfach auch nochmal hier auf Fehlersuche gehen. Ja? Frage? Bitte was? Genau. Gut. Also, hier ist schon jemand so weit, dass er den Fehler schon gefunden hat. Ja? Wo ist er? Also, die These war, was passiert? Hier passiert nämlich nichts. So. Okay? Das heißt, was jetzt geschehen ist, ist das Folgende. Wir wollten eine Vorschleife machen, die bis A-Length oft mal durchnudelt wird. Ja? Also, die genau A-Length mal ihren Block ausgeführt bekommt. Wir haben immer gesagt, diese Vorschleifen haben drei wichtige Stellen, wo irgendwas passiert. Nämlich die erste Stelle, wo irgendwas initialisiert wird, die zweite Stelle, wo überprüft wird, ob wir schon fertig sind, und die dritte Stelle, wo wir typischerweise irgendwas mit einer Laufvariable machen sollten, nämlich sie zu erhöhen. Ja? Wenn wir sie nie erhöhen, wie jetzt hier, weil einfach das dritte Statement bleibt leer. Ja? Das heißt, da wo es jetzt munter blinkt, steht nichts. Das heißt, was Java einfach macht, ist i immer auf 0 lassen und dann fröhlich weiter. Ja? Weil i ist 0, okay, nächster Durchlauf ist 0, immer noch gleich 3. Jo, 0 ist immer noch gleich 3. Nächster Durchlauf ist 0, immer noch gleich 3. Jo, 0 ist immer noch gleich kleiner 3. Ja? Sorry, nicht gleich, kleiner. Ja? Also wird es immer weiter durchgenudelt und nichts passiert. Wenn wir das nochmal aufrufen, was jetzt also passiert ist, wir sehen, wir kriegen hier unten keine Ausgabe. Ja? Und hier dieser rote Stopp-Knopf ist sozusagen also noch drückbar. Das heißt, im Hintergrund passiert irgendwas und das Programm ist also noch nicht fertig. Okay? Das heißt, wir können das Ganze jetzt bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag laufen lassen oder wir drücken hier einfach drauf und beenden das. Jetzt, wenn wir den Fehler mal beheben, müssten wir zum Beispiel so eine Anweisung hier reinschreiben. Ja, und der Plus-Plus-Operator, der erhöht i ja um 1. Wir könnten auch hier hinschreiben, i ergibt sich aus i plus 1. Wäre genau dasselbe. Okay? Jetzt speichern wir das Ganze nochmal, lassen es nochmal laufen und oh Wunder, wir kriegen jetzt eine 0 raus. Ja? Jetzt ist natürlich die Frage, was ist hier passiert? Ja? Also gehen wir nochmal hier hoch. Also, offensichtlich haben wir hier jetzt wieder einen Fehler gemacht. Ja? Warum? Wer sieht hier den Fehler? Bitte sehr.
Richtig.
So, völlig korrekt. Also sie werden alle immer besser beim Fehlersuchen. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Was passiert jetzt hier? Also das erste Element in dem Array, ja, mit dem Index 0, das setzen wir zunächst auf 2. In der nächsten Zeile setzen wir das nullte, also das erste Element, das heißt das mit Index 0, auf 1. Und in der dritten, die dann kommt, setzen wir es auf 0. Ja? So. Das heißt, unser A, unser Array A, hat also welche Werte? Naja gut, das erste ist 0, weil wir haben es zuerst auf 2 gesetzt, dann auf 1, dann auf 0. Wir haben es immer wieder überschrieben. Okay? Und die anderen, was ist damit? Naja, Java, wenn man einfach ein Array erzeugt, initialisiert erstmal alles mit Nullen, weil Java nett ist. Das ist aber nur eine Nettigkeit von Java an für sich, könnte da alles drin stehen. Ja? Das könnte ja auch eine Zelle sein, die man irgendwann mal gebraucht vom Speicherhieb übernommen hat. Ja? Und da könnte irgendein Scheißwert drin stehen. Ja? Java macht das für uns netterweise und überschreibt es mit 0. Das heißt, im Endeffekt hat also das Array xxx die Werte 0, 0, 0. Ja? Das Array yyy hat die Werte 1, 1, 1. 0 mal 1 plus 0 mal 1 plus 0 mal 1 gibt 0. So. Das heißt also, um das Ganze zu heilen, müssen wir, wie auch schon vorgeschlagen, vielen Dank, hier entsprechend unsere Indizes auch richtig wählen. Ja? Damit das Ganze Sinn macht. Okay, Control S, wir lassen es laufen. Und, oh Wunder, das richtige Ergebnis von diesem Skalarprodukt kommt jetzt raus. Ja? An dieser Stelle wäre nochmal eine schöne Rückfrage. Wer findet irgendwas von dem, was wir jetzt gemacht haben, so ein bisschen komisch? Wie gesagt, Dinge komisch zu finden, ist kein Problem. Ja? Sie erinnern sich, auch völlig grundloses komisch finden kann, sofern es denn bei allen der Fall ist, zu Unbehagen führen. Es findet keiner komisch. Exzellent. Ein didaktischer Erfolg. Okay. Wer hat alles verstanden von dem, was wir heute gemacht haben? Finger hoch. Gut, das trauen sich jetzt natürlich. Aber ja, super. Sehr schön. Gut. Ich höre mal auf mit Nachfragen. Was könnten wir noch machen? Gut, wir könnten natürlich, ja, jetzt sind wir mal ein bisschen sehr bold, ja. Wir könnten uns mal ein Matrixprodukt anschauen, ja. Schauen wir uns das mal an. Was ist ein Matrixprodukt, ja? Oder Matrix mal Vektor ist vielleicht noch ein bisschen simpler. Was ist das? Das ist Summe über J von 1 bis D, A, I, J mal klein a. Oder nennen wir das Ding hier mal B. Sehr schön, ja? Also das ist so standardlineare Algebra, Matrix mal Vektor. Okay? Jetzt können wir das im Prinzip auch machen, ja? Jo, können wir. Okay? Okay, und lassen Sie uns für den Moment mal diese ganze Sache auf eine 3x3-Matrix und einen Dreiervektor beschränken. Ja? Also, nochmal eine Methode. Auch hier haben wir wieder ein Ergebnis. Und das nennen wir dann eben, ja, nennen wir es Mult-Matrix-Vektor. Gut. Jetzt ist natürlich die interessante Frage, wie stellen wir jetzt Gesundheit so eine Matrix dar? Also eine Matrix, in unserem Fall eine 3x3-Matrix, ist ja ein Zahlenschema mit 9 Einträgen, was so aussieht. Ja? Gut, und jetzt wissen wir ja schon, wir können Arrays, das heißt lineare Aneinanderreihungen. Wie machen wir das denn jetzt mit einer Matrix? Vorschläge. Bitte sehr.
Ja, man macht dann mehrere Arrays und immer für eine Zeile in der Matrix ein Array.
Richtig, sehr gut. Ja. Also was wir machen ist, im Grunde genommen ist das nichts anderes als ein Dreier-Array von Dreier-Arrays. Ja? Das heißt, jede Zeile oder jede Spalte, je nachdem, wie Sie es gerne haben möchten, können Sie auch wieder als Array auffassen. Und davon haben wir natürlich auch wieder ein Array. Das heißt also, was wir hier haben, ist sozusagen eine Struktur, die so aussieht. Wir haben hier ein Double Array. Das sind, wenn Sie so wollen, die Zeilen. Ja? Und dann machen wir einfach nochmal so eine eckige Klammer dahinter und meinen eigentlich im Grunde genommen das. Ja? Das muss man aber nicht hinschreiben, sondern im Prinzip reicht uns das. Und das soll unsere Matrix A sein. Ja? Und dann haben wir noch den Vektor und den nennen wir jetzt mal wieder B. Und Sie sehen schon, ich kann das ganz locker hier wieder A und B nennen. Warum? Ich habe zwar in meinem Dot Product schon A und B als Übergabevariablen hier Übergabevariablen Namen verwendet, aber das ist ja kein Problem, weil die sind ja nur in der jeweiligen Methode sichtbar. Ja, und die stehen hier praktisch sozusagen jetzt für Platzhalter, für Wert. Ich kann die also hier auf jeden Fall auch wieder verwenden, diese Bezeichnung. Ja? So, dann haben wir wieder unser Result. Das nehmen wir wieder als 0 an. Und das geben wir hier unten auch wieder zurück. Alles ganz easy. Return. Result. So, und jetzt brauchen wir natürlich wieder unsere Vorschleife. Ja? Okay, und können das Ganze jetzt hier verwursteln. So, jetzt brauchen wir offensichtlich zwei Vorschleifen, ja? Weil wir ja sozusagen hier, gut, erstmal stellen wir fest, wir haben die ganze Sache schon mal grundsätzlich falsch angegangen. Warum? Naja, offensichtlich, was ist das Ergebnis von so einer Matrix mal Vektormultiplikation? Ihr hattet keine Matrizen. Okay, gut. Wer von Ihnen hatte Matrizen schon? Also so ein paar sind Sie nicht so sicher. Die hatten Matrizen halb. Wer von Ihnen hatte überhaupt noch nie irgendwas mit einer Matrix gesehen? Gut, dann also hier nochmal. Was wir ja hier schon sehen ist, gut, der Grob braucht eine Kreide, dann wird er sich eine Kreide holen. Was wir hier schon sehen ist, wir haben hier noch einen Index frei, ja? Das heißt, das Ergebnis von Matrix mal Vektor ist wieder ein Vektor, ja? Und nicht wie bei der Skalarmultiplikation eine Zahl. Okay. So. Schön. Was das bedeutet ist, wir müssen hier ein ganzes Array zurückgeben, weil wenn wir einen Vektor zurückkriegen, dann müssen wir auch einen Vektor zurückkriegen und keine Zahl. So. Gut. Jetzt machen wir uns mal unser Result. Jetzt können wir auch das wieder auf Initialwerte setzen. Ja? Wir können es aber auch jedes Mal in der Schleife tun. Lassen Sie uns das einfach mal in der Schleife tun. Und ich muss aber dennoch hier gleich New Double. So, und der Grund, warum wir uns jetzt auf dreidimensionale Sachen beschränken, ist, wenn wir hier, wir könnten natürlich auch hier variabel sein mit ein paar Tricks, für den Moment ist es aber einfacher, weil ich kann jetzt an der Stelle meinen Ergebnisvektor in der Dimension erzeugen, die ich haben will. Ja, das lassen uns das einfach mal so machen, okay? So. Und jetzt müssen wir das Ganze ja offensichtlich, warum müssen wir zwei Schleifen machen? Also eine Schleife machen wir hier im Grunde genommen, das ist ein ganz normales Skalarprodukt. Für jedes i nehmen wir sozusagen die i-te Zeile der Matrix und multiplizieren sie mit dem Vektor, genau wie hier. Und das gibt die i-te Komponente des Resultatvektors, ja? Das heißt, warum nehme ich eigentlich die Kreide nicht von Anfang an mit? Man weiß es nicht. So, jetzt löschen wir das Peinliche. Exzellent. So, sehr schön. Peinlich ist es gelöscht. Also, Zeile mal Spalte, skalar multipliziert, gibt den ersten Wert des Ergebnisses. Zeile mal Spalte gibt den zweiten Wert und Zeile mal Spalte gibt den dritten Wert. Ja? Das heißt also, für alle i's müssen wir so ein Skalarprodukt durchnullen. Also machen wir mal eine erste Schleife, in der wir, Verzeihung, unser i durchnudeln. Int i gleich 0. Und auch hier der Einfachheit halber, wir wollen dreidimensional bleiben. Machen wir das mal so. Und hier vergessen wir jetzt unser i++ nicht. Sehr schön. So. Jetzt haben wir also hier eine Vorschleife. Was machen wir in der Vorschleife? Wir beginnen erstmal im Prinzip mit unserem Zeugs, was wir ja machen müssen. Also wir müssen die ite-Komponente von Result erstmal auf 0 setzen. Im Prinzip müssen wir jetzt also einfach nur genau das hier machen. Wir können im Prinzip das kopieren, wenn wir wollten. Ja, weil wir machen im Prinzip genau gar nichts anderes als das hier. Ja. Also Result setzen wir auf 0 und jetzt müssen wir einfach nur genau eine zweite Schleife machen, die uns unsere Skalarmultiplikation macht. Das nennen wir jetzt mal J, den zweiten Index. J wollen wir auch bis 2 laufen lassen, 0, 1, 2. Das heißt also dreimal, dreidimensional und auch J, da sind wir nicht so doof, das zu vergessen, müssen wir hochzählen. Mache ich wieder eine Klammer auf und kann jetzt also sagen, okay, jetzt muss ich halt einfach nur statt wie hier oben eine einzelne skalare Variable, muss ich jetzt auch wieder eine einzelne skalare Variable, nämlich die ite-Komponente des Results, ja, und nur um die geht's jetzt hier in der inneren Schleife, die muss ich entsprechend immer wieder, da muss ich den ganzen Krempel drauf addieren. So. Und jetzt haben wir das Matrix-Element und da können wir im Prinzip genau die Formel von der Tafel abschreiben, nämlich das J, also von der iten Zeile der Matrix jetzt die J-Spalte, ja, und das Ganze mal, sorry, nicht plus, sondern mal dem Vektor und da auch wieder die J Spalte oder die J-Zeile. Im Grunde genommen ist es eine Frage, wie Sie es hinschreiben wollen. Ja? Jedenfalls müssen Sie hier natürlich das J-Element mit dem J-Element kombinieren. Ja? Also, wenn wir zum Beispiel diese Zeile anschauen, J gleich 0, J gleich 1, J gleich 2, ja, müssen Sie immer das mit dem kombinieren, das mit dem und das mit dem. Und das gibt dann nachher, wenn Sie es zusammengezählt haben, diesen Wert im Ergebnis. Ja, das ist genau das. Und auf diese Weise können wir jetzt auch eine prima Matrix-Multiplikation machen. Hausaufgabe, schreiben Sie mal oben was rein, was das ausprobiert. Ja, ist eigentlich auch nicht weiter schwierig. Können es einfach oben genauso ausprobieren wie das andere. Ja? So, das heißt, was haben wir jetzt gemacht und warum haben wir es gemacht? Also wir haben jetzt ein bisschen Mathematik gemacht, Exponentialfunktionen, Vektoren, Matrizen. Und der Sinn und Zweck war ja einfach nur zu verstehen, wie programmiert man denn jetzt effektiv mit if, for, while und diesen Statements, die Expressions und Declarations sein können. Ja? Und im Grunde genommen können wir jetzt also auch das Verhalten auf der Blumenwiese sozusagen weiter ausfeilen, ja, und dann irgendwelche Bienen mit irgendwelchen Fliegen interagieren lassen und die Fliegen wiederum mit den Hornissen und die Blumen und so weiter, können wir alles machen. Wir können auch den Bank-Account von der Hausaufgabe noch ein bisschen näher machen, das heißt also Kunden heben was von einem Bankkonto ab und es ist im Prinzip immer so, hier in diesen Beispielen haben wir jetzt ein Objekt erzeugt. Ja? Das war hier oben unser Herbert. Okay? Und das haben wir eigentlich nur gemacht, um jetzt mal diese Methoden auf dem Herbert aufrufen zu können. Ja? Und typischerweise auf der Blumenwiese war das Ganze so ein bisschen bunter. Da gab es die Maya, den Willi, den Puck und die ganzen anderen Schergen. Ja? Und die haben sich gegenseitig aufgerufen, ihr Verhalten. Also die eine Methode ruft die andere auf, die andere wieder die eine. Und das ist typisch objektorientiertes Programmieren. Das hier, wie wir es hier gemacht haben, ist eigentlich typisches prozedurales Programmieren. Also einfach nur eine Methode ruft dieselbe innerhalb desselben Zusammenhangs auf. Ja, das heißt, da haben wir von Objekten ziemlich wenig benutzt. Wir waren immer nur in unserem Herbert und die Methoden des Herbert haben sich aufeinander gegenseitig aufgerufen. Das war sozusagen jetzt relativ langweilig. Sinn und Zweck war aber, Ihnen noch ein bisschen mehr beizubringen, wie man jetzt solche Programme schreibt. Ja? Und das wäre jetzt auch wichtig, dass Sie das einfach auch mal anhand der Hausaufgabenbeispiele bisschen üben. Ja? Also eine Möglichkeit wäre jetzt zum Beispiel, versuchen Sie doch mal statt der Exponentialfunktion eine Sinusfunktion zu programmieren. Ja? Sinus ist auch eine Potenzreihe, können Sie nachgucken und probieren es einfach mal die als Hausaufgabe zu machen. Ja? Wäre mal nicht schlecht. Was wir jetzt machen ist, wir schauen uns noch ein bisschen mehr Java an und tauchen noch mal ein bisschen genauer in diese Welt ein. Und der Titel ist Genaueres zu Klassenobjekten und zu Vererbung. Ja? Denn unserem didaktischen Konzept folgend werden wir jetzt eigentlich nichts Neues mehr machen, weil wir haben schon alles. Wir haben Klassen, Objekte, wir können programmieren. Im Prinzip könnten wir aufhören. Ja, alles, was wir jetzt noch machen, ist die ganze Sache noch mal genauer anschauen. Weil ich bin Ihnen ja einiges schuldig geblieben. Ich habe immer so mystische Sachen wie public davor geschrieben und dann habe ich gesagt, na ja, wir nehmen jetzt mal Argumente von Funktionen und Rückgabewerte. Das war ja alles noch nicht so wahnsinnig genau definiert. Ja, und das wollen wir jetzt einfach machen. Und Sie finden den ganzen Kram auf diesen Seiten im Tutorial halt auch noch mal erklärt. So. Klassendefinition. Ja? Offensichtlich, das kennen wir zumindest in Teilen. Wenn hier sind jetzt noch ein paar grüne Teile dazugekommen, ja, die wir in unserer ursprünglichen Definition von Bicycle nicht hatten. Also wir haben jetzt hier so eine mystische Methode, die genauso heißt wie die Klasse und irgendwas tut und wir haben hier überall noch net public davor geschrieben. Lassen Sie uns das einfach mal genauer anschauen. Also, um eine Klasse zu definieren, müssen Sie das Schlüsselwort Class benutzen und hinterher einfach den Namen der Klasse. Okay? Sie können vor das Class auch noch sogenannte Modifier hinzufügen. Und das wären zum Beispiel wieder bestimmte Kombinationen der Schlüsselworte public, Final und Abstract. Wir werden weder Abstract-Klassen noch Final-Klassen benutzen und bei uns ist implizit eigentlich auch immer alles public. Ja, das ist eher so feineres Zeugs, was wir eigentlich nicht machen wollen. Für innere Klassen könnte man noch Protected, Private und Static machen, aber das ist erst recht advanced und das machen wir auch nicht. Ja, das heißt, Modifier für Klassen können wir für den Moment mal vergessen. Dann das Schlüsselwort Class. Dann den Namen. Das heißt, my class halt einfach zu ersetzen durch den Namen. Und dann wissen wir haben zwei weitere Möglichkeiten, nämlich Extends. Da können wir eine Klasse angeben, von der diese Klasse erbt. Und wir haben Implements. Da können wir eine komma-separierte Liste von Interfaces angeben. Das heißt, Verträge, die diese Klasse erfüllen will. Ja? Also ein Fahrrad könnte den Vertrag allgemeines Fahrzeug, Blechding und Hipster-Instrument, keine Ahnung, was auch immer man tun muss, um ein Hipster-Instrument zu sein. Ja? Habe keine Bremse vielleicht, keine Ahnung. Ja? Gut, und dann haben wir wieder einen ja, sowas wie ein Block, nämlich die in geschweiften Klammern eingeschlossene Definition von Attributen. Das wissen wir, das sind einfach die zustandskodierenden Variablen der Objekte, die man von dieser Klasse instanziert. Und Methoden, das haben wir auch schon gehabt. Was jetzt noch hinzukommt, sind sogenannte Konstruktoren, ja? Und die werden wir uns gleich noch genauer anschauen. Ja? Diese Attributdeklarationen folgen dieser allgemeinen Form. Das heißt, wir haben auch hier wieder einen Modifier, dann haben wir einen Typ und wir haben einen Namen. Und der Typ kann jeder primitive oder Referenztyp sein. Das heißt, Zustände, da kann man zum Beispiel auch, wenn wir jetzt einen ganzen Fahrradkeller als Klasse modellieren wollen, ja, dann könnte der zum Beispiel ein Array von Bicycles als inneren Zustand haben. Das sind die Fahrräder, die zu irgendeinem Zustand, zu irgendeinem Zeitpunkt gerade im Fahrradkeller drin sind. Okay? Und das heißt, meistens haben wir jetzt hier primitive Typen drin, also zum Beispiel drei Int-Variablen, aber wie gesagt, wir können auch Fahrräder und Strings und alle möglichen Referenztypen verwenden. Und diese Modifier sagen uns jetzt verschiedene Dinge. Erstmal gibt es Access Modifier, Public, Protected und Private. Ja? Public heißt, jeder, das heißt insbesondere jedes Objekt einer irgendwie gearteten anderen Klasse, kann jedes Objekt meiner Klasse Bicycle oder der Klasse, die ich gerade definiere, kann jedes Objekt anrufen, das heißt, wir können die Referenz darauf nehmen und mit dem Punktoperator die Zustände zugreifen als Variable. Das heißt, wir können sie setzen, auslesen, in Ausdrücken verwenden, was auch immer. Das ist public. Ja? Protected, sagt ja schon der Name, ist geschützt. Das heißt, das bezieht sich zum Beispiel darauf, dass nur bestimmte andere Klassen das dürfen oder Objekte anderer Klassen. Und private heißt, nur das Objekt selbst darf auf seine eigenen Zustände zugreifen. Okay? Im Wesentlichen. Und jetzt können Sie sich fragen, ja, warum macht man denn jetzt so ein Kokolores? Ja, die Antwort hat wieder damit zu tun mit dem objektorientierten Paradigma. Ja? Sie erinnern sich, wir haben ja gesagt, Sinn und Zweck dieser ganzen Geschichte ist im Grunde Abstraktion. Also Sie setzen sich in Ihr Auto, stecken den Schlüssel rein, drehen um und erwarten, dass es brumm, brumm macht. Ja? Das ist Abstraktion. Wie das innen genau geht, ist Ihnen wurscht. Darf Ihnen wurscht sein, sollte Ihnen wurscht sein. Und das heißt, dieses Auto hat jetzt vielleicht eine ganze Menge von Variablen und es ist sinnvoll, dass nur das Auto selbst die manipulieren kann. Ja? Und das ist sozusagen im Prinzip, dass wir lokal bleiben wollen. Und lokal bleiben heißt, was ich brauche, um meine Aufgaben zu erledigen, geht niemand anderen was an. Und zwar nicht nur, weil das meine Geheimnisse sind, sondern auch, weil ich irgendwann mal vielleicht meine internen Abläufe ändern will. Ja? Wenn ich jetzt entscheide, dass die Zündung nicht mehr Zündung heißt, sondern Horst, ja, dann sollte ich das als Auto machen können. Okay? Und es sollte niemand, der ein Auto fahren will, jetzt irgendwie wissen müssen, wie das Auto intern seine Sachen nennt. Wenn das Auto die umbenennen will, fertig, sollte es machen. Ja? Gut, das ist das. Dann haben wir noch zwei andere Access Modifier, nämlich Static und Final. Und darüber unterhalten wir uns dann etwas später noch. Ja? Methodendeklarationen sehen im Allgemeinen so aus. Das heißt, wir haben wiederum Modifier, wo wir auch wieder bestimmte Zugriffsrechte regeln können. Und das ist im Prinzip genau dasselbe wie mit den Attributen. Das bestimmt nämlich, welches Verhalten jemand auf mir sozusagen von außen triggern darf. Und das kennen Sie von sich selbst. Wenn jemand so auf Sie zukommt, ja, dann werden Sie so machen. Ja? Das ist ein Public-Verhalten von Ihnen was jeder triggern kann. Es gibt andere Verhaltensweisen, die man nicht von jedem getriggert haben will. Ja? Die sind private. Okay? Auch hier static, das werden wir noch kriegen und fein. Dann haben wir nach dem Modifier einen Typ eines Rückgabewerts, das haben wir im Grunde genommen auch schon kennengelernt. Und auch hier kann wieder jeder primitive Typ oder jeder Referenztyp drinstehen. In unseren Programmierbeispielen vorhin, ja, als wir zum Beispiel dieses Skalarprodukt ausgerechnet haben, da haben wir eine Double-Variable oder einen Double-Typ als Rückgabewert angegeben. Das war ein primitiver Typ. Wir können natürlich auch in unserer Methode Fahrräder konstruieren und diese Referenz auf das Fahrrad zurückgeben. Das ist auch kein Problem. Da wäre der Rückgabewert zum Beispiel Bicycle, also ein Referenztyp. Dann kommt der Methodenname und dann kommen in runden Klammern eingeschlossen die Parameter. Auch das schauen wir uns näher an. Und dann dieser sogenannte Throws Clause. Das ist das, wo wir kodieren können, dass eine Methode sich auch beschweren kann und sagen kann, Moment mal, hier geht was schief. Ja? Das ist so die Sache, nee du, ich kann dir deinen Wert nicht berechnen, kümmere dich mal drum. Ja? Das kriegen wir auch noch genauer später. Gut, das ist es. Jetzt, das hier ist jetzt die Definition eines sogenannten Konstruktors, der hier hinten dran ist. Wie ist da die allgemeine Form? Wiederum Modifier, also auch wieder die Zugriffsrechte. Dann heißt der Konstruktor genauso wie die Klasse selbst, hat auch Parameter wie jede andere Methode und hat auch ein Throws Clause. Und wozu dient der? Diese Konstruktoren dienen dazu, dass wir bei der Geburt eines Objekts von einer Klasse, von einem Bauplan Klasse, sicherstellen können, wie diese Geburt genau aussehen soll. Speziell wie zum Beispiel die Attribute initialisiert werden sollen. Okay? Wenn wir jetzt hier das mal anschauen, haben wir hier unsere Klasse Bicycle und wir haben jetzt zwei verschiedene Konstruktortypen. Ja? Also nicht Konstruktortypen, zwei verschiedene Konstruktoren. Ja? Nehmen wir mal den unteren. Was der tut, ist einfach, ein Fahrrad auf eine bestimmte Art zu erzeugen, nämlich indem wir gleich sagen, welcher Gang soll denn eingelegt sein. Ja? Wenn wir gar keinen Konstruktor angeben, werden die Variablen bei primitiven Typen wie jetzt hier wahrscheinlich auf Null gesetzt, wir wissen es aber nicht. Ja? Wir können auch, und das haben wir auch manchmal schon gemacht, hier beim Deklarieren schon gleich die Sachen initialisieren. Wir hätten also schreiben können, int cadence ergibt sich aus 0, hier oben, wo der Cursor ist. Dann stellen wir also sicher, dass wenn wir keinen Konstruktor anwenden, dass auf jeden Fall diese Variable 0 ist. Wenn wir keinen angeben, wissen wir eigentlich nicht, wie jetzt so ein Fahrrad ausgeliefert wird. Da könnte der fünfte Gang eingelegt sein oder auch das könnte mit einer Geschwindigkeit von 50 aus der Fabrik kommen. Wir wissen es nicht. Ja? Und hier können wir also sagen, ich kann bestimmen, wenn ich mir ein neues Fahrrad baue, mit welchem Gang das ausgeliefert wird. Das heißt, wir haben einen Parameter G, der jetzt sagt, wie soll das Ganze ausgeliefert werden? Das heißt, insbesondere wird jetzt also Gear dann auf den Wert G gesetzt. Und Gear ist ja das Attribut des neuen Fahrrads. Ja? Immer wenn ich ein neues Fahrrad erzeuge, hat es diese drei Zustandsvariablen. Jedes Fahrrad hat drei andere Zustandsvariablen. Ich kann also ein Fahrrad ausliefern im fünften Gang eingelegt und eins im nullten Gang, wie auch immer. Ja? Und jetzt sehen wir hier, wir haben noch einen zweiten Konstruktor, der ist jetzt für die Kontrollfreaks, die wollen alles setzen. Ja? Das heißt, hier mit dem Konstruktor kann ich also auch eine bestimmte Cadence, einen bestimmten Speed und einen bestimmten Gear einstellen. Ja? Jetzt kann man sich fragen, Moment mal, ja? Warum denn jetzt mehrere, um Gottes Willen? Das ist ja unbotmäßig, reicht uns denn nicht ein Konstruktor? Die Antwort ist, kommt drauf an. Ja? In der Regel ist es so, und das ist ein Prinzip, was wir in Java häufiger jetzt noch sehen werden, Abstraktion heißt ja auch, ich will ein bestimmtes Verhalten, und dazu gehört diese Geburtshelfer-Konstruktor-Methode auch dazu, vielleicht ja in verschiedenen Varianten anbieten. Also in unserem Autobeispiel Schlüssel rumdrehen, Sie wissen das selbst, gibt's ja in 3 Stufen, also zumindest bei so alten Autos. Ja, Zündung an, da können Sie sich hinstellen, ein bisschen Radio hören, oder ganz rumdrehen, da macht's halt brumm, brumm. Ja? Das heißt, Sie bieten für jedes Verhalten bestimmte Abarten an, sozusagen. Und das tun Sie, indem Sie diese Methode schlichtweg mehrfach definieren mit verschiedenen, mit gleichem Namen, aber verschiedenen Parametern. Ja? Jetzt könnten wir hier zum Beispiel die Sache aufrufen, indem wir sagen, Bicycle Sabine ergibt sich als New Bicycle aus 543. Ja? Das wäre jetzt so eine Sache. Oder wir sagen, Bicycle Fritz ergibt sich aus New Bicycle, runde Klammer auf 5, runde Klammer zu. Im ersten Beispiel wird bei der Sabine alles detailliert gesetzt, beim Fritz wird halt nur der Gang eingelegt. Ja? Das ist auf jeden Fall eine Sache, die ganz nützlich ist. Jetzt sehen wir hier was wir auch noch nicht so ganz verstehen, nämlich super. Ja? Natürlich ist hier alles super in dieser Zentralübung. Ein Smirk. Not really. Okay, gut. Das Schlüsselwort super hier in dieser Unterklasse, was macht es? Wir wissen, ein Tandem ist ein spezielles Fahrrad. Tandem extends bicycle. Ja? Und wenn ich jetzt ein Tandem kreiere, dann könnte ich ja auch wieder alles setzen wollen. Okay, kann ich auch. Ja? Ich kann mir das Leben aber auch leichter machen und kann sagen, eine Tandemgeburt ist erstmal eine Standard-Fahrradgeburt plus nachher noch ein paar operative Eingriffe am Tandem. Ja? Und das ist genau das, was passiert. Also super CSG heißt nichts anderes als rufe den Konstruktor der Oberklasse auf mit den Parametern CS und G. Wenn du damit fertig bist, dann mache noch Number of Drivers ergibt sich aus N. Ja? Also mit Super kann man auf den Konstruktor der Oberklasse zugreifen und diesen erweitern. Beispiel. Ja? Also, wir haben eine Klasse Person, First Name, Last Name und Steuernummer. Ja? Wobei wir festlegen wollen, diese Steuernummer soll eindeutig sein. Ja? Nehmen wir mal an, wir hätten jetzt irgendwie, wir wären das Finanzamt. Gut, jetzt können wir hingehen und können sagen, prima, Standardgeburt, weil Sie sehen ja, hier gibt's überhaupt keinen Konstruktor, ja, in dieser Klasse. Das heißt, ich kann mir also eine Person P1 erzeugen und kann die jetzt einfach mit irgendwelchen Werten belegen und kann mir eine Person 2 erzeugen, Fabian Fabelhaft, und der jetzt wieder so eine Tags-Ident geben. Ja, Sie sehen aber schon, das kann auch schiefgehen, ja. Das heißt, im Prinzip wäre das jetzt doch mal eine schöne Sache, um diese Uniqueness hier hinzukriegen. Also schauen wir es uns nochmal genauer an. Was wäre denn jetzt, wenn wir uns einen Konstruktor bauen würden? Das heißt, wir können den Vornamen, den Nachnamen und die Tags-Ident schon gleich bei der Geburt mitgeben. Und dann setzen wir die und können dann zum Beispiel jetzt an der Stelle diese Tags-Ident nicht einfach auf den Wert T-Ident setzen, den uns irgendjemand sagen will. Ja? Also wenn du jetzt eine neue Person gebierst, gib ihr doch die Tags-Ident 1, 2, 3, 4, 5. Ja? Und dann kann jetzt der Konstruktor an der Stelle überprüfen und kann sich denken, 1, 2, 3, 4, 5, das gab's doch schon mal. Und das ist jetzt hier mit diesem kleinen Stück Code gemacht. Und da wird jetzt eine fiktive Methode isUniqueIdentifier sozusagen bemüht, die wir natürlich auch noch schreiben müssten. Ja? Also das heißt, isUniqueTagsIdentifier müsste in irgendeiner Weise halt so eine Kartei führen derjenigen Tagsnummern, die schon vergeben sind, müsste da nachschauen, ist die neue da drin? Wenn ja, zum Beispiel gib eine Fehlermeldung aus. Und Fehlermeldung kann man hier auf dem Error Stream des Systems ausgeben. Das ist aber jetzt eher nicht so empfehlenswert, weil da passiert ja nichts, sondern was wir eigentlich machen müssten, ist das Gleiche wie mit dem, ich soll einen fünfdimensionalen Vektor mit einem dreidimensionalen Skalar multiplizieren, geht nicht. Und geht nicht ist wichtig, dass man dem, der einem selbst diesen Auftrag gegeben hat, sagt, dass es nicht geht. Das heißt, ich müsste mein Kämmerlein verlassen, mein Geburtshelfer Kämmerlein müsste sagen, Servus, ich kann leider diese Person nicht auf die Welt bringen, weil diese Tax-ID, die ich ihm geben soll, die gibt's schon, kümmere dich mal. Ja? Das heißt, da müssten wir eigentlich wieder eine Exception werfen. Wir werden noch sehen, wie das geht. Ja? Das wäre jetzt zum Beispiel hier so eine Geschichte. Wir können das auch anders machen. Wir können uns denken, wir hätten eine andere Methode, die Create Unique Tax Identifier heißt und einfach anhand zum Beispiel von irgendwelcher Mathematik als Hashing aus dem First Name und dem Last Name eine Unique Tax Identifier erzeugt. Wäre das eine gute Idee? Auf die Art, auf die ich es gerade beschrieben habe, sicher nicht, weil dann wird jeder Hans Müller die gleiche Tax-ID kriegen. Ja? Das heißt also, die Methode müsste außer dem First Name und dem Last Name noch was anderes in diesen Prozess einbeziehen, zum Beispiel das aktuelle Datum. Ja? Und aus diesen drei Angaben mit Hilfe von einer Hash-Funktion zum Beispiel eine Unique Tax-ID erzeugen. Das wäre jetzt zum Beispiel eine zweite Variante, um das Ganze zu machen. Und Sie sehen schon, die Parameterlisten beider Konstruktoren unterscheiden sich. Bei der ersten will ich die Tax-ID sozusagen dem armen Kind schon gleich mitgeben. Bei der zweiten sage ich, will nur wissen oder sicherstellen, wie der erste und der zweite, also der Vorname und der Nachname sind. Tax-ID vergib du mal, interessiert mich nicht, was da rauskommt. Ja? Das sind jetzt Konstruktoren und die sind eben entsprechend nützlich. Und was ganz wichtig ist, welcher Konstruktor wird denn jetzt benutzt? Ja, wenn ich jetzt schon mehrere angeben kann, welcher wird denn benutzt? Und die Antwort ist, das hängt eben davon ab, welche Aufrufsemantik ich genau habe. Also wenn ich jetzt unten in diese gelbe Zeile benutze, dann wird natürlich auch der Konstruktor mit den drei Variablen als Parametern benutzt. Und wenn ich die blaue Zeile nehme, dann wird der Konstruktor mit den zwei Variablen benutzt. Das heißt also, der Typ und die Zahl der Parameter bestimmen sozusagen den relevanten Teil oder die Signatur, den Teil der Signatur der Methode, die vom Java-System dann analysiert wird und dann wird entschieden, welche Methode jetzt wirklich genau aufgerufen wird. Okay, das gilt nicht nur für Konstruktoren, das gilt für alle Methoden. Das heißt, Sie könnten jetzt auch 10 verschiedene Dot-Product-Methoden in die gleiche Klasse packen. Sie müssen nur schauen, dass jede dieser Methoden eine andere Parametersignatur hat. Wenn die gleich ist, dann hat man natürlich ein Problem, weil dann weiß das Java-System natürlich nicht, welche sie aufrufen soll. Das heißt also, hier wird analysiert Zahl und Typ der Variablen und dann wird geguckt, ob ich eine Methode finde, einen Konstruktor oder eine andere Methode, die genau diese Typ- und Zahlverhältnisse aufweist. Ja? Also hier zum Beispiel String, String, Long und hier String, String. Okay? Gut. So ist das. Okay. Dann machen wir diese Übergabe vielleicht das nächste Mal und dann werden wir auch schön noch mal was programmieren. Bis dann. Tschüss.